Und zwar ist das gehütelt worden, wie man so ein Scale-Treffen in Altach, wo eben der Heli-Club Alphier auch dabei war. Vier von denen vom Heli-Club, die stehen jetzt bei mir. Der Birmin Bartolet, der Kasper Gstöhl, der Thömer Reich, da kommen wir dazu, wie der dazugekommen ist, und der Werner Müntener, er ist Präsident. Wie ist es, Werner Müntener, überhaupt zu diesem Club gekommen?
Ja, der Heli-Club Alphier, der ist am 25. April 1992 gegründet worden, und es sind damals 12 Heli-Piloten gewesen, die einfach eigentlich ihr eigenes Flugplätzchen haben wollen, damit man ungestört kann dem Hobby nachgehen. Der Club ist gegründet worden, das Fluggelände ist nachher in Buchs gewesen, seinerzeit im alten Tanklager draussen, dort wo jetzt der Eberli Lastwagen ist, gerade neben der BMX-Bahn. Wir haben dann im 94 schon 20 Mitglieder gezählt, und das Gelände ist dann schnell einmal ein bisschen eng genug geworden und sind dann, ja, trotz dem ausgefallenen Hobby bei der Ortsgemeinde Grabs in Anführungs- und Schlusszeichen auf offene Ohren gestoßen. Das heisst, wir haben dort eine Anfrage gestartet wegen einem Fluggelände, und man war uns dann dort behilflich gewesen, und heute fliegen wir in der Bülse unten, eigentlich seit dem 1994, und der Club zählt heute 16 Mitglieder, wovon von den Gründungsmitgliedern 6 immer noch aktiv fliegen. Also man sieht, es sind langjährige Piloten dabei.
Also beim Ochsen an, beim Bächle, wo die Unterführung ist. Also wenn man jetzt richtig Angaben fährt, vor der Bahnlinie links durch, müsste man geradeaus.
Richtig, vor der Bahnlinie links durch und dann geht noch etwa 20 Meter wieder rechts der Bahnlinie ein, bis man über das Brückli vom Grabser Bach kommt. Und nachher links rein und die zweite Straße rechts, die Kiesentour ab. Mit schon 100 Meter steht eine Wegmacherkiste in der Wiese hin, und das ist der Flugplatz vom Modellheli-Club Alphier.
Ein von den Mitgliedern ist der Birmin Bartolet, und ich habe so die Möglichkeit gehabt, am letzten Freitag, ob ich gesehen, einmal in seine Bude reinzuschauen, am Abend. Ich war völlig perplex gewesen. Hast einen Haufen gesehen, aber so etwas jetzt hat es wirklich noch nie. Und etwas hat mir dann doch noch lustig gedacht. Es hat dann auf einmal Zuwachs gegeben, und das noch aus nächster Nähe. Also irgendwie ist dann auf einmal der Thömer Reich bei euch im Club gewesen. Wie ist das gegangen, Birmin?
Ja, das ist folgendermaßen gegangen. Es ist vor Jahren einmal ein Postlieferant mit dem Fahrzeug durch Gams durchgefahren, und der hatte auf dem Dach oben hat er eine grosse Schachtel gehabt mit einem Bild drauf, wo der Gusta A109 vom Rotary Fly AG in Bern eingepackt war. Ich habe die Schachtel gesehen und habe gedacht, das gibt es doch nicht dort Gams, da musst du ausfindig machen, wohin das jetzt die A109 gegangen ist, und hat dann sofort das Telefon gestartet, das ist auf Bernabi, und der hätte mir können Auskunft geben, dass das zum Thomas Reich gegangen ist, das Paket, und ich bin dann sofort an das Telefon gesprungen am Abend und habe Verbindung aufgenommen mit dem Thomas Reich, und so hat sich dann das Mitglied bei uns eingelebt, und es ist dann so entstanden.
Ein Hust haben wir gehört, A109, glaube ich, so etwas. Also da gibt es natürlich Bezeichnungen und Helikopter wie Sand am Meer. Die kann man alle unter dieser Homepage anschauen, also wer sich interessiert, www.treich.ch. Ein Haufen anderes, auch Filmchen kann man dort anschauen. Wie viele Helikopter hast du inzwischen? Kannst du mir überhaupt nicht erzählen?
Ja, das ist eine ziemlich schwierige Frage, aber sicher zwei von meinen Helikoptern sind schon aufgezählt. Eben die Augusten eigentlich, vor allem die Rettungshelikopter, die mich interessieren. Das ist einmal eben die Augusten A109K2, das ist der ältere Rettungshelikopter von der Rega. Und der neue, eben der EC145, wo jetzt die Rega eigentlich schon bei 5 Stück im Einsatz hat. Hier bei uns umeinander sieht man leider noch selten. Aber ich hoffe, dass wir auch den bald einmal bei uns werden sehen.
Sieht man alles auf dieser Homepage, wie da jetzt, während wir hier reden, ein bisschen rumchatten, ein bisschen schauen auf dieser Homepage. Es ist noch überraschend, dass man kann eigentlich das Modell und den wirklichen Helikopter kaum unterscheiden auf einem Film, also auf einem Bild. Ihr macht eben Scale-Bau, was heisst denn das? Also ihr baut maßstabgetreu nach. Also wenn du so deine Augusta einmal anschaust, in welchem Maßstab ist denn die jetzt da?
Ja, also die Augusta ist im Maßstab 1 zu 5,9. Das heisst also, es ist etwa 6-mal kleiner wie der echte Helikopter. Also es gibt etwa Helikopterlänge von etwa 2 Meter, dass man sich das vorstellen kann. Und ich muss aber sagen, sagen, für mich gibt es drei Sachen, die mich Modellhelikopter fasziniert. Zum einen ist es einmal Technik. Also, der Modellhelikopter, der hat eigentlich die gleichen Funktionen wie das grosse Vorbild. Und halt, die Herausforderung ist das, im kleinen Maßstab die ganze Technik von so einem grossen Helikopter nachzubauen. Das ist einmal das eine. Und das zweite ist wirklich so ein Helikopter, ein naturgetreuer Helikopter, in einem kleineren Maßstab nachzubauen. Und dass, wenn man umeinanderfliegt mit dem und Fotos anschaut, dass man eigentlich fast keinen Unterschied mehr sieht von einem echten Helikopter. Und das dritte natürlich ist noch das Fliegen selber. Weil das Steuern von so einem Modell ist nicht ganz einfach. Es braucht schon ein bisschen Übung, um so einen Helikopter zu steuern. Weil ein Helikopter an und für sich ist ein sehr instabiles Gerät. Also, der will irgendeine Richtung gehen, entweder links, rechts, führen, runter, rauf. Also irgendeine Richtung. Und um das irgendwo zu steuern, braucht es ein bisschen viel Gefühl und man muss sehr viel üben.
Eben, es drückt nämlich noch. Wenn man so denkt, Tragflächenflüger sind sicherer als Helikopter. Das ist statistisch überhaupt nicht so.
Wenn man die Statistik anschaut, sind Helikopterunfälle ein bisschen mehr. Allerdings macht man natürlich mit dem Helikopter auch mehr. Also man transportiert Lasten und die Sachen von dort her ist natürlich das Risiko höher als bei normalen Standardflügen, die man mit einem Flugzeug macht.
Jetzt du, Birmin, du bist ja auch so ein bisschen spezialisiert auf den Bau. Du bist Zimmermann gewesen, du bist Mech, du arbeitest auch als Mech. Und eben, also da kommt einem natürlich auch als völlig allein ins Augenwasser. Bei mir ist einfach die Ohnmacht gekommen, ich bin mir bewusst, nicht ein einziges Schräubli könnte ich dort überhaupt setzen. Also ich könnte das nicht vorbohren, was ihr dort macht. Ich könnte das Schräubli nicht setzen, ich kann nie tun. Also es ist wirklich absolut völlig modellgetreu. Ich glaube, es wäre ein Triet. Also ein Helikopterkenner kommt fast das Augenwasser, wenn er so etwas sieht. Wenn er seinen Heli oder der Vogt oder wer auch immer wieder in dem nachsieht, wie du das nachbaust. Also einfach vielleicht zuerst mal, wie viele Stunden braucht es denn so, um so zum Beispiel jetzt so einen Augusta nachzubauen?
Ja, also ein Augusta, es kommt dann immer gerade so auf die Helikopter drauf an, wie viele Details dass sie drauf haben, die Maschinen. Wenn es ein Rettungshelikopter zum Beispiel zum Anschauen ist, die hat Seilwinde, Rückspiegel, Klinken. Und das ist natürlich alles recht aufwendig, um das herzustellen. Ich tue bei mir daheim hart löten, die Fräsen bohren, drehen.
Eben, können wir schon beim Löten. Also wenn du noch Material mit einem anderen musst verlöten, dann ist das schon unter Umständen bist du monateweise am Probieren, dass es überhaupt hat, oder?
Richtig, das stimmt. Weil, wenn wir jetzt zum Beispiel das neue Projekt, wo wir hier dran sind, das grosse 3 Meter Lama, das hat einen Rotordurchmesser von 2,70 m und der Hegusleger von dem Gerät ist aus 2,5 Zehntel Stahl, Edelstahlröhrli. Und bis man die 2,5 Zehntel kann verlöten kann mit anderen Materialien, zum Beispiel mit Messing, mit Kupfer, mit solchen Sachen, und dann noch Hartlöten dazu, das braucht natürlich schon ziemlich Übung, bis man das einmal kann.
Und der treibt jetzt völlig. Also, ziemlich Übung. Also da sind wir einfach nächteweise dran gewesen, geflucht, gemacht und du, oder?
Richtig. Wir vier, die jetzt hier sind, das sind ja alle vier Schaffenden an diesem grossen Projekt. Und da, unsere Bauarbeit ist relativ am Dienstagabend. Und die Woche durch einfach die Vorbereitung wieder für diese Arbeit. Und dann wird dort gelötet und gefräset und gebohrt. Und wenn es dann halt mal nicht so gut geht, dann geht man einen Kaffee trinken, oder?
Eben, und manchmal kannst du bestellen, ist ja dann auch schwierig, wenn man so ein Röhrchen hat und einwendig ist es hohl. Und dann sollte man das bücken, oder? Dann hat man ja schnell einen Knick dahinten, oder? Oder man muss sonst etwas machen, man muss bücken. Wie machen wir denn das? Du bist ein Autosattler gewesen, gell, ursprünglich?
Ich bin ein Autosattler, aber das ist irgendwo, da sind ein Haufen Probleme schon auftaucht, die wir hatten. Und ob es Röhrli bücken sei, ob es löten sei. Und bis jetzt haben wir eigentlich alles zu lösen gebracht. Es wird noch mehr geben und wir lösen den auch noch. Es ist immer, man probiert mit verschiedenen Materialien, von Böcktechniken. Wir haben Lehrer gebaut, wir haben jenste Hilfsmittel ausprobiert, manchmal 10 Mal probiert, bis es endlich geklappt hat. Und so haben wir alles zu lösen gebracht. Und das wird so weitergehen. Und irgendwann ist es fertig und jetzt sind wir anderthalb Jahre dran. Und das wird sicher noch ein Jahr gehen und wir haben gute Leute im Rocken, die da mithelfen und sehr gut aus und ist auf dem richtigen Weg, vom Mechanik her, ob es Löterei, Schweißerei oder was auch immer, Bückerei. mechanische Sachen, ist der Pirmi der Spezialist. Und wir haben dort wirklich Leute im Rocker, die uns mit Tat und Rat zur Seite stehen.
Vieles spielt sich in der Nacht ab. Night Fever bleibt dran. Gewusst, dass Hubschrauber auch Drehflügler heisst. Unglaublich, dass man da der Pause lernen kann, wenn man nichts weiss. Und durch die rotierenden Rotorblätter gibt es dann eben auch den Auftrieb. Da können wir eigentlich das viel besser erklären. Einzig einfach noch vorausgeschickt, es gibt natürlich Hubschrauber mit zwei Rotorblättern, solche mit drei, solche mit vier. Und jetzt tun wir eigentlich als Ingenieur, wie geht es genau mit dem Gesetz von Benulli da und dem Auftrieb?
Ja, eben ist schon so eigentlich, der Auftrieb von einem Helikopter, den macht man mit rotierenden Flügelnart. Also ein Rotorblatt von einem Helikopter, wenn man das Profil mal anschaut, sieht eigentlich aus wie eine Tragfläche von einem Flugzeug. Und halt, weil oben die Luft schneller angeströmt wird wie unten, gibt das nachher Auftrieb. Und der ganze Heli lupft sich nachher. Um aber den Heli steuern können, muss man die Rotorblätter auch können an verschiedenen Orten eigentlich mit verschiedenen Winkeln können ansteuern. Und das macht dann die sogenannte Taumelscheibe, wo man dann nachher mit dem Heli eigentlich kann, gegen vorne, gegen hinten, links und rechts. Und eben, wenn umso mehr Anstellwinkel dass die Rotorblätter hat, umso höher rauf. Aber man muss natürlich auch wieder runterkommen. Und dort gibt es nachher dann einen negativen Anstellwinkel und dann sinkt der Heli wieder.
Und das alles passiert natürlich die Anstellwinkelveränderung in Sekundenbruchteilen.
Ja, oder? Genau. Also bei einem Modellheli tut man ja den ganzen Heli eigentlich mit einer Fernsteuerung steuern, wo man die Steuerbefehle, die man an der Steuerung eigentlich steuert, nachher mit Servos ein Modellheli übergibt. Und das passiert sehr, sehr schnell. Und wenn man einmal so einen Modellhelikopterpilot über die Schulter schaut und auf die Finger eigentlich, sieht man eigentlich gerne nicht, dass sich die Hebel bewegen. Weil das sind so feine, kleine Bewegungen, die man auch eigentlich muss intus haben und im Schlaf beherrschen. Weil wenn man irgendwo sieht, dass der Helikopter jetzt gegen vorne geht, weil auf irgendeiner Seite geht er, muss man gegen hinten steuern. Und man muss das sehen und wenn man dann muss überlegen muss, jetzt geht der Heli nach vorne, muss ich hinterher steuern, ist schon zu spät und der Heli könnte abstürzen. Also, das sind so schnelle, feine Bewegungen, die man machen muss, um einen Helikopter zu steuern.
Auf das können wir noch, wie wir können anfangen, wie wir es auch üben können. Ja. So. Aber wenn wir jetzt mal anschauen, das gibt auch Vibrationen, vielleicht unmerkliche für einen Beobachter, aber gleich so stark, dass man jeden Schrübel irgendwie muss mit, ich kann es nicht anders sagen, mit einem Haarlag befestigen muss. Also mit einem Schraubenfix, oder wie heisst das?
Ja, also ist schon so, beim Helikopter hat man natürlich sehr viele rotierende Teile. Das fängt an vom Hauptrotor, der rundherum geht, aber auch vom Heckrotor. Dann hat man einen Motor, der auf und ab oder rundherum geht und das gibt Vibrationen. Und man versucht natürlich, die möglichst gering zu halten, aber man bringt es nicht ganz weg. Und also beim Zusammenbauen von einem Modellhelikopter muss man ganz sorgfältig darauf achten, dass man all die losen Teile und Schraubverbindungen eigentlich mit einem Sicherungslack, so einem genannten Loctite, eigentlich auch sichert, dass dann im Flug nichts passieren kann.
Spielt es eine Rolle, ob es eine zwei Rotorblätter oder vier hat, also was die Leistungsfähigkeit betrifft?
Ja, die Traglast natürlich ist auf einem Vierblatt, auf einem Helikopter mit Vierblatt natürlich höher. Darum haben auch eher die grösseren Maschinen, die mehr Lasten können tragen, haben auch mehr Rotorblätter dran. Beim Modellhelikopter ist es ein bisschen eine Rolle vom Fliegen. Also ein Zweiblatt hat meistens einen Hilfsrotor, wo einem das Modell noch ein bisschen stabilisiert. Bei einem Dreiblatt oder Vierblatt geht das nur mit dem Hilfsrotor. Und man hat dann ein bisschen die Tendenz, dass sich der Helikopter beim Flug, vor allem beim Rundflug, beim schnellen, anfängt aufbäumen. Und auch das muss man nachher dann mit der Steuerung eigentlich alles auskommen.
Also der Hilfsrotor, das ist oben dran die Stange mit den zwei schwarzen Teilen, wie ein Stabilisator.
Genau, das ist ein zusätzlicher Stabilisator eigentlich von der Rotorebene, wo einem noch ein bisschen hilft, dass eben an und für sich das schon instabile Fluggerät ein bisschen stabiler ist.
Deine Auguste, was hat die? 1500 Umdrehungen pro Minute?
Ja, auf dem Kopf hat man etwa 1500 Umdrehungen.
Auf dem Kopf?
Auf dem Rotorkopf, ja. Sind das etwa 1500 Umdrehungen. Auf einem normalen Motor hat man dann 16'000 Umdrehungen. Also das muss man dann mit einem Getriebe muss man das entsprechend auf die Rotorkopf-Dreizahl untersetzen.
Aber eben ist eigentlich noch nicht 1500. Es gibt solche, die viel höhere Umdrehungszahlen, über 30'000, oder?
Das ist abhängig eigentlich vom Rotorblattdurchmesser, wie schnell das ist. Und umso kleiner eigentlich der Rotorblattdurchmesser ist, umso mehr Dreizahl hat man. Jetzt vom Antrieb gibt es aber noch die Turbinen jetzt neu eigentlich. Turbinen, das ist halt schön dran, das tönt wirklich wie echt. Man hat den Geruch wie echt. Und man hat auch sehr viel Leistung eigentlich auf dem Helikopter. Und zwar die Turbine, die dreht mit 95'000 bis 135'000 Umdrehungen pro Minute, was sehr, sehr hoch ist. Aber auch diese hohen Umdrehungen muss man nachher auf Rotordrehzahlen eigentlich untersetzen, dass man entsprechend wieder die 1500 auf dem Kopf hat.
Jetzt könnt ihr euch vorstellen, also, wenn man so Technik umsetzt und das dann noch maßstabgetreu umsetzt, dass man gehört, ein Modell ist mit 5,9 umgesetzt, aber es gibt auch solche mit 1:6, 1:7. Aber alles ist wirklich einfach lupenrein maßstabgetreu. Also Hunderte und Tausende von Stunden, unbezahlbare Stunden. Also so ein Heli würde wahrscheinlich zwischen 50 und 100'000 Franken wie nichts kosten. Dann muss man dann eben auch aufpassen, dass man dann der Heli nicht zuerst, obwohl es jetzt Ochsensand heisst, in den Sand setzt, oder? Also wie kann man denn da anfangen, Werner Münthener?
Ja, also die Heliflügerei, das ist etwas, was wir heute sowieso empfehlen, in einer Flugschule zu erlernen, im Lehrer-Schüler-Betrieb. Weil man muss eins sehen, man hat im Normalfall, wenn man das selber daheim oder auf dem Flugplatz will lernen, wir haben 8 Steuerbewegungen, die wir auf einmal koordinieren müssen. Der Crash, der ist ganz klar vorprogrammiert. Und für die, die das jetzt mal ausprobieren wollen, nehmen wir mal eine Glasplatte, legen die Bleikugel drauf und versuchen, die mal genau im Zentrum zu heben. Und dann könnt ihr euch das etwa vorstellen. Und die, die keine Glasplatte haben, die können den Besenstiel nehmen von der Mutter. Und den aber mal umgekehrt mit dem Stiel auf den Zeigefinger stellen und dann einmal versuchen zu balancieren. Und dann kann man sich einmal in etwa vorstellen, was Schweben vom Helikopter alles abverlangt. Weil Schweben, das ist das, was man als allererstes lernen muss. Weil wir haben wirklich 8 Steuerfunktionen, die wir am Schluss beherrschen müssen. Das ist vorwärts, rückwärts, links, rechts. Dann haben wir noch ein Heckrotor, wo wir steuern. Und dann haben wir noch das Gas. Also es sind 8 Funktionen. Und heute im Lehrer-Schüler-Betrieb hat der Fluglehrer die Möglichkeit, im Gegensatz zu früher mit Einzelsteuerübergabe zu machen. Das heisst, man fährt zuerst an mit dem Heckrotor und schaut mal, dass man den ausbalancieren kann. Wenn man das hat, wird die nächste Funktion zugeschaltet. Und der Fluglehrer hat natürlich die Möglichkeit, jederzeit einzugreifen. Und das ist das A und so. Da gibt es mittlerweile 10 Stunden Abonnement. Da reden wir von rund 1'000 bis 1'200 Franken bei einem professionellen Fluglehrer. Aber das setzt man 5-mal ins Sand, wenn man es selber probiert. Nämlich jedes Mal, wenn man ihn das erste Mal an Boden nimmt, wird es einen Rumpel tun. Und das ist schade.
Als Laie kann ich nicht dumm fragen, das hat der Heckrotor. Wenn du alles andere übernimmst, 7 Funktionen, und nicht, dass der Heckrotor übernimmt. Ich habe immer gedacht, der Heckrotor der läuft einfach und hat Stabilität, damit es nicht trillt. Aber da ist anscheinend dann immer noch wichtig, wie schnell das läuft. Das muss man auch noch regeln.
Ja, der Heckrotor hat einfach seine Drehzahl, aber mit dem tun wir eigentlich den Helikopter um die Achse bewegen, also sogenannte Pirouette oder eben links, rechts. Das ist eigentlich die einfachste Funktion, weil am Anfang schauen wir den Helikopter immer nur von hinten anschauen. Weil wenn einem der Helikopter von vorne anschaut, ist wohl links immer noch links, aber es ist dann eben auf der anderen Seite.
Das heisst, mit anderen Worten, es muss im Fleisch und Blut übrig sein. Also im Grunde nur musst du hast zwar natürlich die Fernsteuerung in der Hand, hast zwei, also wie sagt man denn, eine Kontrolle, so...
Zwei Steuerknüppel.
Zwei Steuerknüppel, ja. Also du hast jetzt gesagt, 8 Funktionen, aber im Grunde gibt es ja dann auch immer noch so die Zwischenfunktionen, die lassen sich ja natürlich dementsprechend frei steuern,
das,
oder?
Das lässt sich natürlich noch mischen und ich mag mich erinnern, wo wir angefangen haben, oder ich vor allem vor etwa 15 Jahren. Ich bin, glaube ich, Sonntag Nachmittag weiss, mit dem Helikopter am Küchentisch zurückgegangen, haben wir einfach gesagt, Pitch links, rechts, vorwärts, hinter, links, rechts, bis ich das mit so einem Auge können und gewusst habe, was der Helikopter macht.
Da kann man verschiedene einstellen. Also man kann das eine auf einen einen Joystick setzen und das andere auf einen anderen. Das ist heutzutage mit Elektronik frei anwählbar.
Das ist richtig. Also wir fliegen mit 2 Steuerungen. Die eine hat den Fluglehrer, die andere den Flugschüler und dann tut er die einzelnen Funktionen übergeben.
Kasper Gstöhl, nachdem wir es jetzt ja schon geschafft haben, völlig überraschend, die hierher zu kriegen, oder? Und wir vorher aber gemerkt haben, dass du eigentlich gleich noch sehr wortgewandt bist. Du hast ja immer noch so ein paar Trickchen. Also was würdest du mir empfehlen? Wie soll jetzt ich anfangen mit 2 linken Händen?
Ja, also wenn du jetzt anfangen willst fliegen, bist du einfach mal zu uns gekommen. Dann kann man schauen, dass du einen Kabel hast und dann kannst du mal probieren irgendwo, weil anders, wie er sieht, das nützt nichts, weil du lobst das Zeug und es klappert. Dann hast du einen Haufen Schaden. Und man muss das Hobby einfach mit gewisser Vernunft betreiben, weil es sind schnell rotierende Blätter. Und es ist nicht ein Kinderspielzeug. Und bei uns im Club muss ein gewisses Alter das Mitglied haben, sonst kann er nicht einmal dazu. Weil es ist einfach etwas, das schnell rotiert. Und das muss man sachgemäß und korrekt bedienen, weil es kann Verletzungen davon geben und das muss man vermeiden.
Du bist jetzt einer, der zuerst ein Heli gängt, oder kann man auch den PC nicht dazu?
Man kann auf dem PC, es gibt heute Programme, wo du auf dem PC laufen lassen kannst. Dann kannst du die Steuerung anhängen dran und kannst die Flugbewegungen simulieren über den PC. Ist heute eigentlich das Normale, was alle machen und wo der viel bringt. Wo einfach von den Steuerfunktionen, von den Abläufen, Koordination. Weil am Heli-Fliegen, wenn du denkst, studierst, was mache ich, dann klappert es. Also du musst es einfach machen und sehen und merken. Es ist nicht, du kannst es nicht in dem Sinn, du machst es einfach. Wir fragen uns manchmal, wie hast du das gesteuert? Wir können es nicht sagen, wir steuern es einfach. Es ist irgendwo, es ist intus.
Im Grunde genommen, Hockey ist jetzt, du bist glaube ich ein Unterländer,
nein.
Ein Oberländer. Ja. Der Hockey ist ja genau, einfach wieder Vogt eigentlich im Heli drin. Du hockst nicht wirklich drin,
ja,
aber im Grunde genommen hockst du dich drin.
Das Problem ist, wenn du im richtigen Heli hockst, dann bleibt links links, rechts rechts, Führi Führi. Aber wenn du mit dem Modellheli gegen dich fliegst und du drückst links, geht er rechts weg, weil es kehrt sich dann alles. Funktionen im Gegenteinflügen dreht sich das. Im Fortflügen bleibt links links, rechts rechts. Zu dir hinfliegen, links drücken, geht rechts weg. Und das musst du umdenken im Kopf. Und das muss einfach Intus sein. Du kannst nicht sagen und denken, jetzt muss ich links drücken. Weil, wie du denkst, hast, ist der schon am Boden. Mhm. Nicht zu reagieren.
Also wenn es der Vogt in Höhle fliegt und du am Vogt in Höhle, dann tut es nicht. Ja?
Also ich bringe eher den vom Vogt fliegen als eher unseren.
Okay, keep on moving. Bleib dran. Faszination Helikopter bei uns in der letzten halben Stunde beim Rhein-Gespräch bei uns, vier Vertreter vom Heliklub Alphier. Vergessen alles, was ihr bei einem Flugmeeting bis jetzt gesehen habt. Wenn ihr diese Helikopter gesehen und das mal genau anschaut, das sind keine gekauft, die sind nachgebaut, im Maßstab getreu. Es sind Hunderte, zum Teil wahrscheinlich gerne Tausende von Stunden, wenn man alles pröbeln, auch noch einschliesst dahinter. Und am besten, da gehen wir einfach einmal an Ort und Stelle dann schauen, anschauen, wenn die Leute fliegen oder wenn sie vielleicht auch so einen Clubabend haben beim Birmin Bartolets ganz daheim. Oder gehen wir mal an so eine Veranstaltung schauen und schauen die Helikopter dann genau an. Und die es vorher einmal anschauen, unter www.tereich.ch findet man eigentlich fast alles. Birmin Bartolet, jetzt nochmal, das ist eigentlich ein kleines Büdeli eigentlich dort in deinem Haus in Scham. Aber eigentlich ist dort all in Gams, um Gottes Willen, in Scham. Schaan. Der Kasper verwirrt mich so verrückt, der kommt ja von Schaan. Der Bartoli kommt von Gams und dort ist auch so ein bisschen Bau, ja, nicht sagen basteln, da haben sie mich gerügt, das Bau-Club-Lokal. Also es ist ein kleines Büdeli dort, ganz gleich ist alles dort hinten eigentlich dort. Du hast jetzt auch ein Kundenfahrzeug dort, das sieht man auch in seiner Homepage drin, die EC145, das Nachbauen von dieser neuen Regenmaschine. Wie lange bist du jetzt in der schon dran und wie hast du denn da angefangen? Ich sehe das noch weiss aus mit Polyester und so. Also wie sieht denn das zuerst aus, wenn du das überkommst?
Ja, also wenn man die Maschinen überkommt, dann ist das natürlich eine Polyesterform, wo die Scheiben noch drin sind, wo keine Öffnungen hat. Auf Deutsch gesagt, das ist eine weisse Kiste. Und das Erste, was ich einmal mache, ich mache Detailfotos, ich mache Gesamtaufnahmen vom Helikopter. Und danach muss man natürlich schon langsam dann Gedanken machen, wie dass ich da dahinter gehe an so einer Maschine. Dann fange ich an einteilen, was kommt für eine Mechanik drin, was kommt für einen Antrieb drin. Und dann geht es los mit zuerst Schablonen, zuerst aus Karton noch mal probieren und dann fängt man aus Holz an. Tut man die ersten Wände rein polyestern, man tut das Gerüst eine Art versteifen. Man tut schauen, wo sind denn die Scheiben, dass man dort ja auch keinen Konflikt bekommt, weil den Cockpit-Ausbau wird man ja auch machen, man muss Türen machen, die offen zugehen, die Scheiben werden original verschraubt.
Eben dann auch noch Schiebtüren, also das ist ja ganz wahnsinnig kompliziert, oder?
Richtig, ja. Also ich habe jetzt dort zum Beispiel bei der EC, die du gesehen hast, bei uns daheim, ist die Messingkulisse drin, wo die Schiebtür tut, weglupfen vom Rumpf, wie beim Original, zum Öffnen.
Ich habe gesehen, deine Tochter war dabei, sie kommt jetzt in den Kindergarten. Also ich habe das Gefühl, du hast zwei Kinder, aber deine Frau muss nicht einfach Sonntag und Abend wie allein im Schwimmbad rumschwimmen, oder?
Nein, so ist es nicht. Ja, das ist richtig. Ich habe eine Tochter, Vivian, und einen Bub, den Timon. Der ist jetzt zwar noch etwas jünger, der hat jetzt bald Geburtstag, wird dann zweijährig. Aber die Vivian ist extrem viel schon im Bastelraum unten und die lebt dann auch mit in das Zeug drin. Und die Frau von mir sagt halt viel, ja, es ist gut, dann tut er etwas, was ein bisschen sinnvoll ist. Und also, auf Deutsch gesagt, so weiss sie, wo ich bin. Oder? Wenn ich jetzt so im Keller unten bin.
Eben, du hast mir auch gezeigt, wie man so Metallabschnitt, wie Metall bückt, deine Kleine dann auch mit dem Metallspäh von dieser Maschine, von dieser Dreimaschine ein bisschen umgekühlt. Also du nimmst das relativ locker, man merkt das schon, ist eine riesige Erfahrung und sehr grosses Können dahinter. Das hat man wahrscheinlich auch, wenn man gelernt hat, ist nicht gerade einfach so teilgegeben. Da muss man wahrscheinlich auch lernen, oder?
Ja, also die Sachen muss man natürlich zwischendrin schon lernen, umgehen mit dem Material, mit dem Aluminium oder sei es mit Stahl. Oder sei es mit Kupfer. Es ist so, wenn ich sie drehe auf der kleinen Drehbank, ich spüre entwickeln auf dieser Maschine. Und wenn jetzt mal die Vivian kommt und sie greift mal in die Spüre rein, ja, es kann kleine Schnitte geben, das ist schon klar. Aber wenn jetzt zum Beispiel auf der Fräsmaschine, ich tue einen Stahl oder ich tue Messing fräsen, und sie kommt oben runter zu laufen und ist in Säck. Dann muss ich dann schon halt rufen, jetzt ist eine Gefahr da, weil das sind dann ganz feine Späne. Und die sind dann relativ schnell in dieser Haut hin.
Und wie gefährlich ist es dann, so ein Modell mal in Betrieb zu nehmen, alles einzustellen und ich meine, rein theoretisch, da könnte ja mal irgendetwas laufen, da wäre ja eine riesige Gewalt dahinter. Also das ist ja nicht ungefährlich, man hat eine grosse Verantwortung, wenn man mit diesen Maschinen dann fliegt, oder?
Richtig, ja. Also es ist bei uns allen vier da, ist das so, auch bei den anderen Helikollegen vom Club, den wir haben. Wir tun die Grundeinstellungen daheim auf dem Tisch machen. Man tut die ganzen Wege anschauen, wo die Fernsteuerung sich bewegt, auf und ab, hin und her. Und man tut dann wirklich schauen, hat man ganz gute Batterien drin. Und ob das mit dem Motor alles gut ist oder sei es mit der Turbine gut ist. Und wenn das alles gut ist, sagt man, okay, jetzt geht man auf den Platz. Man schaut sicher, ob das zwei, drei Kollegen rum sind, wegen dem Spurlauf zum Anschauen, weil das ist ein ganz heikles Thema, das dort ist. Und so tut man dann den anderen wieder helfen, so ein Fluggerät einzustellen. Und wenn man jetzt ein Problem hat, vier Augen oder sechs Augen sehen eher mehr als der, der steuert. Weil der, der steuert, ist einen Weg schon nervös und hat so das Herz schon fast am Boden drin.
Ich habe einen Film angeschaut und in der Homepage drin, www.tereich.ch. Und ich glaube, da hat der Werner hat, glaube, einen Helikopter gestartet, der Thömer hat gefilmt und dann auf einmal ruft dann irgendwie er fliegt. Also ist das bei euch fast gleich, wie wenn man in einer Maschine hockt und gelandet ist und alle klatschen. Man hat wirklich jedes Mal eine Freude, dann ist eine gewisse Unsicherheit dabei.
Ja, sicher ist es so. Also wenn natürlich so ein Modell und vor allem eben ein schönes Kehlmodell wirklich nachher abhebt und fliegt und alles gut tut, weil es braucht viel, bis so ein Modell fliegt. Also es muss einfach alles stimmen, sagen wir mal, von der Mechanik zusammengebaut bis zum Motor, der muss funktionieren. Die Elektronik muss tun und eben schlussendlich muss man das Modell auch noch fliegen können. Also das ist sicher immer eigentlich der Kick, wenn man so ein Modell nachher abhebt und alles tut, natürlich lang tut und möglichst auch keinen Absturz gibt. Da hat man natürlich am meisten Freude dran.
Und wer eben auch ein bisschen von dieser Freude möchte miterleben, oder? Da könnt ihr hier teilnehmen. Also wenn ihr Münchner, ihr habt ja Aktivitäten. Wie kann man sich bei euch melden? Wie kann man bei euch teilnehmen?
Ja, also teilnehmen kann man sicher bei schönem Wetter, wenn wir aktiv am Fliegen sind. Das ist jetzt während der Sommerzeit einmal sicher der Freitagabend, wo unser Clubabend ist, wo man eigentlich um 5, 6 nach dem Arbeiten, meistens schon mit dem Material im Auto und einer Wurst und einem Stück Brot auf dem Flugplatz aus sich saust. Dann tun wir auch ein bisschen fliegen und nach dem Fliegen ja, haben wir auch die Chance, dort draußen zu grillieren. Der Thomas hat einen wunderbaren Grill, den er auch mitbringt. Mittlerweile hat er einen Taglo, sodass wir den haben. Das heisst, auch das Gemütliche und eben auch das Diskutieren über das Hobby selber ist sicher ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Eben Gemütlichkeit soll nie fehlen. Und natürlich Samstag, Sonntag ist sehr starker Flugbetrieb, vor allem auch der Sonntagmorgen, wo wir ja ab 9 Uhr bereits dürfen fliegen. Also für die, die wirklich Interesse haben, dass wir live sehen, einfach vorbeikommen, schauen, sich bei einem von uns melden. Dann können wir mal sagen, wo er einhocken darf. Weil das kann dann auch nicht sein, dass die Leute anfangen, auf dem Fluggelände umeinander laufen, weil wir müssen auf unsere Heli schauen und was das Fluggerät macht. Weil wir wollen, dass der Heli das macht, was wir machen, nicht mehr das, was der Heli macht. Und darum ist es wichtig, dass auch die Zuschauer dann am richtigen Ort sind. Und für die ganz Angefressenen, sage ich jetzt mal, wenn wirklich wissen, wie es Keilbau geht, natürlich der Dienstagabend, wo man beim Birmin daheim bastelt, dort einfach vielleicht auf...
Halt, baut.
Baut, richtig, nicht bastelt. Wobei, manchmal muss ich sagen, nach 3 Stunden, wenn ich es angeschaut habe, was mir in den Finger gemacht hat, hat es mir nach Basteln ausgeschaut, wieder nach Bauen. Aber es war meistens dann mal die Urform, wo dann daraus etwas Gescheites geworden ist, wo man können sagen, das haben wir jetzt gebaut. Aber es gibt etwas, wo wir zuerst gebastelt haben und es nochmal machen müssen, weil sonst könnten wir es nicht anschauen.
Und das muss man dann verträgen, also auch wenn es so ein selbstbewusster Handwerker hergeht und denkt, ja gut, also ich habe dann auch dies und jenes. Also es ist dann schon wirklich relativ hohe Kunst. Darf ich dich auch mal fragen, man kennt dich gerne Sulzer als Autoverkäufer, hast du noch etwas Wehrschaftsmechanisches gelernt? Also kannst du das auch so bauen?
Ja, du wirst jetzt vielleicht staunen, aber auch ich habe einen gescheiten Beruf gelernt. Ich bin gelernter Büromaschinentechniker, ein Beruf, den es heute fast nicht mehr gibt, aber dort, wo ich in der Lehre bin, haben wir natürlich noch... Du magst dich erinnern an die alten Schreibmaschinen, da haben wir noch Typenhebel selber gemacht und Buchstäbchen aufgelötet. Und für die alten Maschinen, die es ja, Ende der Lehrzeit nur mehr gibt, hat man ein mechanisches Teil selber angefertigt. Und die Feinmechanik war eigentlich etwas, was mich schon immer ein bisschen beschäftigt hat, auch in meiner Freizeit. Und das ist eigentlich für mich heute ein guter Ausgleich, eben, sage ich jetzt mal, ein Traumberuf ins Hobby umgesetzt zu haben und heute mit meinen Fliegerkollegen, die da sind, wirklich Befriedigung zu finden, jeden Dienstagabend den Plausch haben, sich auch mal die Meinung zeigen, wenn man nicht gleicher Meinung ist, aber es gibt einen wahnsinnigen Kit eben neben dem Flugplatz her und das ist eigentlich schön. Ich kann wirklich sagen, wir heben zusammen durch dick und dünn und das macht einfach riesig Spass, wenn man sieht, wie da jeder einem anderen hilft und wenn er auch Anteil nimmt, wenn er ein technisches Problem hat. Und das in der heutigen Zeit, sage ich jetzt mal von mir aus, gesehen, einige Kollegen zu finden, das ist unheimlich viel wert und das kann ich bezeugen. Für mich nicht bezahlbar, das ist etwas vom tollsten Gut, das man kann.
Ich muss gleich fragen, sind alle Kuraten, zum Teil haben ein Kind. Wie ist denn der Kit zu der Frau natürlich im Bereich?
Ja, das ist eine gute Frage. Also der Kitz der Frau ist natürlich sehr, sehr gut. Ich denke, die Frage käme noch. Nein, es ist schon so natürlich. Das Hobby, das nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch. Und es ist natürlich schon so, eben die Zeit, die braucht es. Aber ich denke, wenn man da eine verständnisvolle Frau hat, dann ist das kein Problem. Und eben, wie der Werner eigentlich schon gesagt hat, das Hobby, das sollte mal in erster Linie Spass machen. Und ich glaube, das ist das Schöne eigentlich an diesem Hobby, weil es Spass macht und auch, eben, wie man im Team eigentlich zusammenarbeiten kann. Und man hat vielleicht vorher gehört, dass im Prinzip jeder auch einen anderen Beruf hat und man kann, jeder vom anderen kann profitieren, etwas wieder lernen. Und ja, so kommt man eigentlich immer weiter in diesem Hobby und das ist das Schöne daran.
Wenn es euch auch interessieren, eben die Aktivitäten vom Heli Club Ball 4, der Werner Münchner hat es gesagt, am Freitagabend oben ab 6 Uhr im Ochsensand ist man herzlich willkommen. Samstag, Sonntag kann man auch gut zuschauen. Einfach immer daran denken, wenn es dann allzu stark pföhnt, dann natürlich wird nicht geflogen, dann ist es dann natürlich unter Umständen auch gefährlich. Aber bei 30 km/h, habe ich mir sagen lassen, ist man schon geflogen, aber wahrscheinlich nicht dann, wenn ein Haufen Leute dort sind. Wenn es stark regnet, wird es auch nicht so gut sein. Und wenn jemand mal möchte in die grosse Kunst vom Bauen Einblick nehmen, dann kann man sich eben beim Pirmin Bartolet ganz melden. Herzlich willkommen, tun wir eigentlich Pirmin Bartolet, Werner Münchner, Kasper Gstöhl, dass sie da hergekommen sind. Und euch daheim hoffentlich viel Erfolg für das Vermehren von der gewonnenen Einsicht. Ein schönes Hobby haben wir vorgestellt bekommen vom Heli Club All 4. Und ich hoffe, ihr bleibt jetzt weiterhin bei Radio Rhein. Denkt darüber nach, Trick Me. Am Mikrofon verabschiedet sich der Hans-Jürg Vorburg.
This is it.